Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2. In den Bibeln, die bei Ihnen ausliegen, Seite 227 im Neuen Testament. Und es ist gut, wenn Sie es aufschlagen, weil wir noch die Verse im Zusammenhang ansehen. Jesus will uns ganz konkret im Dickicht unserer Schwierigkeiten im täglichen Leben eine Spur zeigen, die wir gehen können. Das ist heute der Wochenspruch. Und Sie kennen alle dieses Wort. Ich habe festgestellt, dass ich in all den vielen Jahren noch nie über dieses wichtige Wort gepredigt habe. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist so was Schönes, wenn andere unsere Lasten mittragen. Haben Sie das schon einmal erlebt? Sie mussten zur Operation und da ruft noch jemand an und sagt, ich denke morgen an dich und bete für dich. Sie sind in großen Schwierigkeiten oder vor einer Prüfung. Sie wissen, da sind treue Freunde, die tragen das mit mir. Ich habe das in meinem Leben oft beglückend erfahren. Ich habe viel zu danken für unsagbar viel Liebe in schwierigen Stunden. Wie uns das aufrichtet und ermutigt. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, ich spreche nicht von meinen Schwierigkeiten. Sag niemand was, wenn ich ins Krankenhaus muss. Ich schaffe das alleine. Vielleicht ist es ein falscher Stolz. Es ist was Wunderbares, wenn Gemeinschaft zusammensteht. Ganz besonders für uns als Christenleute. Wir tragen einander. Das gilt ja erst recht für die Nöte, die Gott uns auferlegt hat. Wir werden ja durch die reich beschenkt. Auch durch die Pflegebedürftigen. Auch durch ein behindertes Kind. Auch durch Berufsschwierigkeiten. Schulnöte und was es ist. Aber wenn Paulus dieses Wort schreibt, meint er noch viel mehr. Also, das ist schon eingeschlossen. Ich finde das schon so schön, wenn Sie nachher beim Hinausgehen jemand an der Treppe helfen und wenn Sie sagen, ich habe da Leute in meiner Umgebung, für die setze ich mich ein. Aber Paulus schließt das alles ein und meint noch mehr. Er denkt nämlich an die allerschlimmste Last, die man tragen muss. Was ist die allerschlimmste Last? Krankheit? Unheilbare Krankheit, Verlust eines lieben Menschen, Trauer, Todesfall, Einsamkeit, noch schlimmer. Was ist denn noch schlimmer? Wenn dein bester Freund versagt und an dir sich versündigt. Haben Sie das mal erlebt? In der Ehe kommt das ja vor. Das hätte ich nie gedacht, dass mein Mann zu dem fähig ist. Steht ja im Vers davor, und den müssen wir jetzt lesen. Und das ist immer gut, wenn man Wort im Zusammenhang liest. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, also der hat selber nicht gedacht, dass das möglich ist. Eine Verfehlung, der hat ein schlimmes Ding gedreht, eine ganz böse Sache. Und die sitzt ganz arg tief. Dann helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest, einer trage des anderen Last. Jetzt steht's hier schwarz auf weiß. Es sind ganz wenig Stellen der Bibel, wo es so klipp und klar dran steht, Christen sündigen auch. Ich darf hinzusetzen, kein Tag, wo nicht gestandene Christen viel schuldig bleiben und sie enttäuschen, eine schlimme Sache. Wir wollen doch gar nicht mehr in die alten Sünden zurückfallen. Wir haben es doch leid und wir hassen doch die Sünde und das Böse. Was das ist, ob das Hochmut oder Geiz ist oder das scharfe Wort oder die Verurteilung oder Gebotsübertretungen. Jetzt möchte ich zuerst mal das wieder ein wenig ordnen und sagen, mein erster Punkt ist, wir müssen einander zurechthelfen. Wir müssen einander zurechthelfen. Gerade deshalb, weil Christen aneinander viel sündigen und viel Übertretungen und Verfehlungen haben. Auch Christen. Sagen wir gern, das hätte ich nie gedacht. Das will ein Christ sein und dann sowas. Das gibt's doch gar nicht. Paulus schreibt das ja an die Gemeinden in Galatien, wenn Sie ein bisschen den Galaterbrief kennen. Jetzt müssen Sie ihn lesen. Das waren Leute, die waren überkorrekt und übereifrig. Das gibt es ja bei Christen gern. Schön, wenn man mit einer Pünktlichkeit ohnegleichen die Gebote Gottes ganz tupfengenau erfüllen will. Sagt, ich möchte es ganz, ganz recht machen. Gerade dieser Gemeinde, die so gesetzlich war, sagt Paulus, am Ende dieses Briefes, das da kann er es wagen. Das gibt's bei euch fortwährend, dass ihr von Verfehlungen ereilt werdet. Die kommen einfach, die rutschen dazwischen. Jetzt ist so wichtig, dass wir nicht mehr länger heucheln und dass wir uns nicht länger anlügen und dass wir nicht so tun, als ob wir besser wären als die anderen. Warum es dem Paulus so wichtig war, das ist doch, jetzt rede ich mal von was ganz Intimem und Privatem. Wissen Sie, dass keiner von uns davor gefeit ist, dass er sich nicht hämisch freut, wenn er die Fehler beim anderen beobachtet. Keiner ist davor gefeit. Es kann bei uns sogar eine richtige Schadenfreude geben. Guck, der ist auch nicht besser als ich. Wir wissen ja, dass wir nicht vollkommen sind. Aber jetzt können wir uns wenigstens trösten, der andere ist auch nicht besser als ich, wie wenn das ein Trost wäre. Und das ist eine ganz dumme Sache, die da in unserem Herzen drin ist. Und da baut sich so viel bei uns auf und weil wir über die Sachen gar nie offen reden. Es müsste eigentlich so sein, dass alle Leute, die zum ersten Mal hier reinkommen, sagen, die sprechen schonungslos offen von ihren Verfehlungen. Und die tun gar nie, wie wenn sie von anderen reden, sondern die kämpfen mit sich selber. Und die geben das ganz freimütig zu, wie viel Schuld sie im Leben tragen, in wie viel Ehen und in wie viel Familien oder in Freundschaftsbeziehungen ist das über die Jahre deshalb so kalt geworden, so routinemäßig, weil man ja nichts mehr sagen will. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, wo eine Frau mal ganz leidenschaftlich mir gesagt hat, das werde ich nie vergeben können, das sitzt viel zu tief. Und dann lebt man noch miteinander. Aber man kann nicht vergeben. Ich weiß nicht, was jetzt bei Ihnen, bei dem ganzen Thema aufwacht. Wir können jetzt keinen Austausch haben. Wäre schön, wenn wir so eine kleine Runde mal jetzt erzählen können. Bei mir sind es ganz bittere Erlebnisse. Wurden Sie betrogen, angelogen von einem Menschen, dem Sie es am allerwenigsten zugetraut hätten? Wurden Sie hintergangen? Sind Ihnen Informationen in die Hände gefallen, wo Sie sagen, kann ich mit niemandem drüber reden, das hätte ich nie gedacht, dass mein bester Freund sowas über mich sagt. Verfehlungen, schlimme Verfehlungen, verlogene, hinterhältige, klatschsüchtige, gemeine Vergehen gegen mich, gegen Sie und das sind Wunden, die sitzen ganz tief. Und jetzt soll man einfach diese Last, von der redet nämlich Paulus, diese Last der Versündigung und der Verfehlung meines besten Freundes, meines Mannes, einfach tragen in Liebe und Barmherzigkeit. Das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Und wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie sagen, keiner kann das. Keiner kann das. Das ist viel zu schwer. Jetzt verstehen Sie, warum der Paulus in dem Galaterbrief immer gesagt hat, wenn man nur die Gesetzesforderung sieht, das musst du eben, das tötet dich, das macht dich fertig, da bist du am Ende, das schaffst du doch nie mit deinem ganzen Wesen. Das treibt dich vielleicht noch in die Heuchelei, in die Lüge, da kannst du so tun, als ob du das schaffen würdest, stimmt doch gar nicht. Und du wirst vielleicht blind für deine eigenen Verfehlungen, es kann gar keiner. Es gibt ja so Leute, die haben das in überwältigender Weise fertiggebracht, für uns zur Beschämung. Aber auch sie haben sicher nicht lang durchgehalten. Mich hat immer ein Beispiel geprägt, ich habe es Ihnen heute sogar mitgebracht. Übermorgen ist es 75 Jahre, ja sogar ein Jubiläum. Ich habe hier eine alte Zeitung da aus dem Jahr 1922. Da wurde der Reichsaußenminister Walter Rathenau vor seiner Berliner Villa erschossen. Walter Rathenau war Präsident der AEG, das war damals noch ein bisschen mehr als heute Daimler-Benz. Er war in 84 Aufsichtsräten der Industrie gesessen, war ein musischer Mensch, hat jeden Tag mit seiner Mutter, ich glaube, er war Junggeselle, halbe Stunde am Klavier Beethoven und Händel gespielt und wurde deutscher Reichsaußenminister, hat in wenigen Monaten das fertiggebracht, was nach dem Ersten Weltkrieg keiner dachte. Sogar die erste Annäherung mit dem kommunistischen Russland damals, im Rapallo-Vertrag, Vertrag von Cannes. Und dann starb dieser Mann an der hoffnungsvollen Stelle unserer deutschen Geschichte. Man möchte fragen, wie wäre die deutsche Geschichte weitergegangen, wenn Walter Rathenau nicht erschossen worden wäre. Und da steht die Mutter da, am Sarg ihres ermordeten Sohnes und schrieb einen Brief. Da hat es jemand gekonnt in einer Weise, wie es mich erdrückt. Sie schrieb einen Brief an die Mutter des Mörders. In namenlosem Schmerz, ich zitiere aus der Zeitung, im namenlosen Schmerz reiche ich Ihnen, Sie ärmste aller Frauen, die Hand. Sagen Sie Ihrem Sohn, dass ich ihm im Namen und Geist des Ermordeten verzeihe, wie Gott ihm verzeihen möge, wenn er vor der irdischen Gerechtigkeit ein volles, offenes Bekenntnis ablegt und vor der göttlichen Gerechtigkeit bereut. Mögen diese Worte Ihrer Seele Frieden geben. Nein, die Mörder haben sie selber erschossen. Sie wollten das nicht. Aber ich erdrück das. Wie kann man denn das? Wie können wir einander helfen, wenn solche Dinge geschehen? Das ist ja bei uns oft nicht ein Mord. Aber dieses Erdrückende, was einen anderen nimmer schnaufen lässt. Jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Wer gibt uns denn diesen Befehl? Einer trage des anderen Last. Wer gibt uns denn diesen Befehl? Das sagt der Paulus, der es den Galatern immer wieder gesagt hat, das Gesetz tötet. Das Gesetz erreicht gar nichts, wirbelt nur Staub auf. Es bringt es nicht fertig. Das ist ja für uns ganz wichtig, weil wir immer wieder meinen, mit rigorosen, harten Mahnungen könnte man das Böse in der Welt besiegen. Gucken Sie mal unsere Zeitungen an, unsere Publikationen, unsere Fernsehsendungen. Überall ist die Empörung über das Böse groß, wie wenn das irgendwie die Welt verändern würde. Hat doch gar keinen Wert. Wer sagt denn uns so ein Gebot? Das ist doch ein Gebot Jesu. Ein Gesetz Jesu. Das ist doch der Jesus, der sich selbst mit seinem ganzen Leben als der Lastträger, der Kuli, der sich unter die schwerste Last dieser Welt beugt, gesprochen. Jetzt ist ja immer wieder so schlimm in unseren Gottesdiensten, dass das bei uns eben doch zur Plattenangewohnheit wird. Ja, ja, das muss man reden vom Kreuz, da wissen wir genug. Erleben Sie das heute Morgen ganz neu. Wie Jesus, der Heiland und Sohn Gottes, ihre fiesen und gemeinen Verfehlungen heute Morgen austilgen will. Mit welcher Güte und Liebe er in der immer alten Schuld ihres Lebens alles durchstreicht. Wie er sie überschüttet mit Güte. Blickt doch auf diesen Jesus, wie sagt Paulus, ich habe ihn doch euch vor Augen gemalt. wie er am Kreuz hängt, wie er blutet. Er hat doch für euch das alles vollbracht. Du kannst doch diesen ganzen schrecklichen Zusammenhang deiner Verfehlungen nicht sühnen und nicht abarbeiten. Guck doch auf Jesus und sieh, er hat's vollbracht. Aber jetzt darfst du auch den anderen die beglückende Botschaft weiterbringen. Man kann es bloß bei Jesus deponieren. Wir sind doch bloß Seelsorger. Ist das so, dass sich bei uns straffällige, gescheiterte, schuldig gewordene wohlfühlen, weil sie spüren, bei denen lebt Jesu Barmherzigkeit? Die haben das selber erfahren. Und da weiß man vom ersten Satz an, der ist kein Stückchen besser als ich. Der ist durch die gleiche Not gegangen, aber frei geworden. Und das ist so wichtig, dass unser hartes Herz jetzt erweicht wird. Kann nur im Anblick Jesu erweicht werden, dass wir die Lasten, diese schweren Lasten der Verfehlungen anderer von Herzen gerne mittragen, in der Liebe, in der Güte, barmherzig sein. Können Sie das jetzt zusammenkriegen, diese zwei entgegengesetzten Pole? Ich will es mal noch mal ein Bild klar machen. Ich wandere gern im Gebirge. Und als diese riesigen Abgründe, diese steilen Felswände, da komme ich nicht hoch. Das weiß ich schon, wenn ich unten stehe, kann mir einer Pickel und Nägel geben und Seile. Ich komme nicht hoch, es hat gar keinen Wert, das schaffe ich nicht. Doch komme ich hoch. In 8 Minuten oder in 6 Minuten, da gibt es Bergbahnen, Lift. Ja, ganz einfach, sitzt man in den Sessel drin, nicht mal einen Tropfen Schweiß kostet das. Und da guckt man runter und dann sieht man, wie die da unten rackern in den ersten Metern, die kommen ja auch nicht hoch. So einfach ist das, das Ergreifen. Das einfach Ergreifen, die Vergebung, die Gnade, das Angenommensein bei Gott, dass das Alte, die Verfehlungen ausgelöst ist. Ich darf Ihnen sagen, kein einziger hat es in der ganzen Weltgeschichte je durch eigene Anstrengungen geleistet. Sitz doch in den Lift der Liebe und Barmherzigkeit Jesu. Lass dich emportragen. Erfahr das zuerst einmal an dir selber, was das ist, dass die Last getragen und vergeben ist. Aber jetzt noch ein letztes, will ich noch anfügen. Also wir müssen einander zurechthelfen, das war das eine, und dann blicke auf Jesus. Und das ist das Letzte. Und doch ist es eine verpflichtende Lebensordnung. Da haben ja wir Christen am Ende des 20. Jahrhunderts ganz besondere Schwierigkeiten. Ich hätte es nie geahnt, was durch die Studentenrevolution von 68 in der Gemeinde Jesu passiert ist. Fast alle Gebote sind, wenn nicht außer Kraft gesetzt, so eingeengt oder eingeebnet oder in die Beliebigkeit eines jeden gesetzt. Heute fast üblich, aber man darf doch nicht mehr nach den Ordnungen der Bibel fragen, ist denn das verpflichtend im Zusammenleben, und die Gebote Gottes, die darf man doch auch freimütig interpretieren. Jesus will das Gesetz erfüllen, auch mit der Bergpredigt. Und zwar 100-mal stärker, als es der eifrigste Gesetzesgehorsam im alten Bund Israels tun konnte. Paulus selber sagt, das Gesetz ist heilig, recht und gut. Nicht ein Stückchen darf in ihrem Leben anders sein, als das Gesetz befiehlt. Aber das Wunderbare ist, dass Jesus sagt, dass er das Gesetz erfüllt. Es kommt ja niemand zum Vater als durch ihn. Und auch die Gesetze, auch all die Gebote, ob das um Vater und Mutter ehren oder um die Wahrheitsfrage geht, durch Jesus werden sie erfüllt. Und Jesus will die Spur geben unserem Leben. Darum ist es wichtig, dass wir auch in der Gemeinde einander sehr deutlich ermahnen. Wir wollen nicht einfach alles zuschmieren und vergleichen, sondern sagen, es geht um das Gesetz Christi. Auch Jesus hat uns dabei behaftet, und wir können viele Ordnungen sehen, am deutlichsten in der Bergpredigt, wie klar die Kommandos sind, sodass jeder von uns überführt ist. Aber Jesus will es erfüllen. Es geht doch darum, dass die neue Humanität in unserem Leben gelebt wird. Aber die kann nur Jesus schaffen, das neue Herz geben. Und das ist so schön von Paulus ausgedrückt. Ihr seid doch geistlich. Der Heilige Geist schafft das. Die tollste Wirkung des Heiligen Geistes. Das größte Wunder, dass er aus Sündern gerechte Leute tut, dass die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut aus unserem verkorksten Leben heraustreibt. Lass doch den Geist Gottes in euch wirken. Du bist doch geistlich. Du bist doch geistlich. Es gibt im Rabbinentum eine alte Anschauung. Es gab 2000 Jahre ohne Tora, ohne Gesetz. Dann gab es 2000 Jahre die Tora und dann kommt der Messias. Und der erfüllt die Tora und legt sie ganz neu aus, das Gesetz Christi. Und im Jakobusbrief wird eine wunderbare Formulierung gebraucht. Die finde ich so in allerschönsten Formulierungen des Neuen Testaments. Das königliche Gesetz der Freiheit, das ist für uns bindend, verpflichtend. Christen leben nicht gesetzlos. Sie leben im königlichen Gesetz der Freiheit, nicht das Gesetz, das uns tötet und erdrückt. So, weil wir Jesus lieben, tun wir so viel. Und da wird das erfüllt, was er spricht. Oder Paulus sagt immer, ich bin im Gesetz Christi drin. Ich bin nicht gesetzlos. Ich bin im Gesetz Christi, das alles erfüllt. Jetzt ist so wichtig, ob wir das umsetzen. Mir nachspricht Christus, unser Held. Ich bin überzeugt, das dauert bei Ihnen gar nicht lang. Da fängt schon an, dass Sie es umsetzen müssen, dass Sie Lastträger sein müssen. Da wird nicht gesagt, eine allgemeine Güte und Barmherzigkeit. Da werden die Prinzipien auch der Ordnungen Gottes sehr wohl bewahrt. Da müssen wir manchmal vielleicht auch sagen, so geht's nicht. Und das ist nicht recht, was du tust. Aber wo ein Mensch bekennt, bereut und sich lossagen will von einer unendlichen Barmherzigkeit sein, das ist das Geheimnis der Gemeinde, wo sie den Heiligen Geist leben darf. Werner Bergengrün hat eine schöne Novelle geschrieben mit dem Titel Das Netz. Und da war eine Fischersfrau, ihr Mann war lange Zeit verreist, aber sie fiel in Ehebruch. Und die Strafe war deutlich, sie muss vom Felsen gestürzt werden. Die Frau bittet, jetzt warte doch bitte, bis mein Mann kommt. Nein, das Gesetz muss vollstreckt werden. Und niemand weiß, dass in der Nacht, so schreibt Werner Bergengrün, bevor die Frau da hinuntergestürzt wird, der Mann zurückkommt. Was tut er? Bis zum Morgengrauen spannt er alle Fischernetze, die er finden kann, unterm Felsen auf, damit seine schuldig gewordene Frau darin hineinstürzt und gerettet wird. Die Erzählung von Werner Bergengrün stimmt ja nicht, weil es bei uns meist die Frauen sind, die die Netze spannen für die Männer. Aber es ist was Wunderbares, wenn Jesus sagt, gehe hin und tue desgleichen. Nimm von meinem Geist, der Jesus so erfüllt hat. Alles, was ihr tut, hat der Chor gesungen, mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen und im Geist Jesu. Amen.